Nachbeben, das ist ein Podcast von Menschen, die über eine persönliche Krise erzählen. Ein Projekt von Cedric Eichkorn, Simon Jäcki und mir, der Rea Hoplo. Hallo zusammen. In dieser Folge hören wir die Geschichte von der Kausa. Sie ist eine junge Kurdin, die mit 15 Jahren allein aus Syrien in die Schweiz geflüchtet ist. Sie war schwanger, als sie ihre Familie, ihre Freunde und Freundinnen und ihre Heimat hinter sich gelassen hat. Ihre Geschichte finde ich besonders eindrücklich, weil sie mit immer wieder neuer Hoffnung ihren Weg weitergeht und trotz auch ihrer jetzt noch schwierigen Situation nach vorne schaut und das Bestmögliche daraus macht. Ihre Flucht ist jetzt 5 Jahre her. Kausar ist 20 und wohnt unterdessen in Basel in einer Dreizimmerwohnung mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Sie erzählt uns, wie sie trotz allen Hindernissen in der Schweiz ein neues Leben angefangen hat.
Was lustig war, einmal waren wir auf dem also wir haben Abendessen gehabt. Und es gab etwas, also die Uhr von der mein Pflegebruder hat dann Tsching, Tsching gemacht. Und was ich dann die erste Sache gemacht habe, ich bin unter den Tisch gegangen. Ich habe gedacht, dass irgendeine Bombe kommt. Ich bin einfach unter den Tisch gegangen. Das war so schlimm. Ich habe mich so geschämt. Ich weiß nicht. Ich bin einfach unter den Tisch. Ich habe gesagt, was ist es? Eine Bombe? Ich sage, nein, Chaos. Und meine Pflegemutter, die hat auch so, ich habe dann so viel geweint. Ich wusste nicht, obwohl ich hier war, aber ich weiß nicht, wieso, als ich das, das war die erste Mal, als ich nochmal diese, weißt du, immer als so etwas war, tschüng, tschüng, da war immer eine Bombe da. Also man hat immer das gehört, immer laut. Und das war die erste Mal, als ich jetzt nach diese lange Zeit nicht mehr das gehört, dort gehört. Und dann ist es dann gerade alles, das was passiert ist, gerade nur in dieser Musik, ding, ding, also diese zwei, ist alles einfach gekommen, es ist so schnell. Ich habe mir nie gedacht, dass alles so schnell kommt, wenn nur etwas Kleines passieren würde. Weil an dem habe ich gar nicht gedacht, darum habe ich immer so gedacht, dass alles ist so weg, aber es stimmt gar nicht, das alles war immer noch da. Es ist ein ganz großes Stück von meinem Leben. Es ist passiert und jetzt vorbei. Und jetzt habe ich aber ein anderes Leben. Ich muss auch für meinen Sohn denken und nicht eben in diesem Punkt bleiben, wo das alles passiert. Aber die ist mit mir. Die Stück, das alles passiert, die läuft mit mir überall weiter. Aber ich bleib mit sie nicht, aber sie kommt mit mir. Das ist halt so. Und dann gibt es manchmal, dass ich dann mega traurig bin oder dass ich dann an alles denke und dann ein, zwei Tage dann halt nicht mir dann nicht so gut geht, aber dann mache ich einfach wieder weiter, einfach immer weitermachen. Aber erzählen so einfach, als eigentlich ist es gar nicht so einfach, über alles jetzt nochmal reden und das an da allen wieder denken und sagen, was alles dann passiert. Manchmal denke ich, erzählen eben für das so passiert, vielleicht kann irgendetwas jemand anderen helfen. So helfen mache ich es ja gern, weil ich weiß, was bedeutet, dass man Hilfe braucht. Die Krieg ist so ungefähr um 2011, Anfang 2011 oder so Ende 2010 passiert. Alle meine Freunde, die mit mir waren in der Schule, die sind einfach weggegangen. Also die sind dann in vielleicht eine andere Stadt oder ein anderes Land. Ich habe dann diese Freunde, die mit mir waren, schon als erste Klasse oder als die Nachbar, wir waren als Nachbar und dann auch in die Schule zusammen, die waren dann nicht da. Und dann was noch schlimm, also was ist dann mir ganz schlimm, dass ich nie vergessen werde, also das halt einfach mit meinem Schulhaus, ich war dann einmal eben krank, habe ich Fieber gehabt und wir haben gerade auch in diesem Tag einen Mathe-Test gehabt und da eben mein Lieblingsfach. Und ich wollte unbedingt eigentlich in die Schule gehen, aber meine Mutter hat gesagt, nein, du hast wirklich ein hohes Fieber und bleib lieber zu Hause. Gerade in diesem Tag auch ist es dann eine Bombe eigentlich im Schulhaus passiert, wo ich nicht gegangen bin. Und das ist eben, dann habe ich auch ein paar Freunde, meine Freunde sind halt auch gestorben, halt in dieses Bombe, die im Schulhaus, genau in mein Schulhaus passiert. das war die erste, was so als schlimme Sache, die ich das erlebt habe. So, ich war dann 10 Jahre alt. Dann ist es mir selber nicht gut gegangen. Eine Seite wusste ich nicht, ob ich glücklich sein muss oder traurig. Vielleicht, wenn ich gegangen wäre, hätte ich dann auch irgendwie in dieses Schulhaus gestorben. Aber auf anderer Seite, ich bin nicht gegangen, weil ich war krank. Und dann meine Freunde sind gestorben. Also die, ich bin eigentlich auch, ich würde auch genauso erleben wie sie. Aber irgendwie, keine Ahnung, wegen meiner Mutter bin ich dann doch nicht gegangen. Und dann wusste ich, ich war sicher nicht glücklich. Aber ich habe das Gefühl, wusste ich nicht, was fühle ich jetzt? Soll ich traurig auf meine Freundin sein oder soll ich glücklich, weil ich bin nicht gegangen? Habe ich dann eine lange Zeit gebraucht, bis das so wieder gut war. Also bis dann wieder mich so, wieder so, okay, es ist passiert und es ist fertig. Aber ich glaube, es wird nie weggehen. Also es bleibt immer da. Ich weiß nicht, ich habe halt einfach zu Hause wieder Fernsehen geschaut. Am Abend immer so um 7 Uhr war das immer Newszeit. Da eben hat man immer diese schrecklichen alle Sachen gesehen, halt vor allem so Kinder, die einfach sterben. Und dann weiß man, man ist in genau gleiche Land von denen. Also man hat auch das, also ich habe das auch erlebt. Also ich habe das auch auf den Straßen gesehen. Ich weiß nicht, ob meine Mutter und Vater an das gar nicht gedacht haben, dass wir das nicht sehen sollten oder so. Aber ich habe das schon, weil jeden Tag um 7 Uhr, das wir geschaut, war das dann mir immer nicht gut, weil immer so diese kleinen Kinder sehen, die da einfach so mit Blut dastehen, war das immer so schrecklich, schreckliche Bilder, die man eben nicht so schnell vergisst. Also, und dann immer gleich jeden Tag sehen, für 1 Jahr, 2 Jahre sogar, immer, bis ich dann hier nach der Schweiz komme. Ich habe dann erst dann so, auch am Anfang, als ich in der Schweiz war, habe ich auch immer geschaut, weil irgendwie waren sie so wie etwas geworden, das ich immer mache. Manchmal denke ich, das ist so wie keine richtige so Kindheit. Also genau am Anfang bei 9 ist das alles passiert. Und dann gerade ist man ein Kind, aber man sieht die anderen oder andere Kinder, die das passiert. Und dann stellt man, dass man schon ein bisschen wie erwachsen ist. Aber man ist es eigentlich gar nicht. Aber nur, weil man die anderen kleinen Kinder sieht, was passiert mit ihnen. Und dann denkt man, wenn man sieht diese alle Situation, dann fühlt man schon älter als die anderen, weil halt einfach andere, das sind einfach so schlimme Sachen, die, wenn man ein Kind ist, eigentlich muss man das nicht erleben. So. Genau. Bevor das konnte man so auch um 12 Uhr am Nacht draußen gehen, war es dann kein Problem. Also es stand immer so sicher. Aber in diesen Situationen war es so, auch um 8 Uhr hat dann meine Mutter auch gesagt, jetzt niemand geht nachher draußen. Nicht die Kinder nur, sondern auch die Erwachsenen, also meine anderen Geschwister, auch mein Bruder oder andere. Die dürften halt, also meine Geschwister haben gearbeitet, also die mussten sowieso irgendwie spät kommen. Aber es war irgendwie, man hat das Gefühl von Angst, dass es irgendetwas passieren würde. Aber man muss auch arbeiten, weil mein Vater und wir sind 9 Kinder, jemand muss arbeiten und Geld verdienen, damit wir irgendwie weiterleben. Aber es war immer so wie Angst, wenn jemand von Hause geht und bis er kommt, hat man immer in dieser Zeit so Angst, ob er kommt er jetzt nach Hause, eigentlich wurde er nach Hause kommen, man wusste es nicht, ob er jetzt einfach jetzt weggegangen, kommt er nicht mehr oder würde er vielleicht zurückkommen. Also immer wenn man von Hause weggeht, muss man wirklich so auf Tschüss sagen von ganz Herzen, vielleicht kommt man auch nicht zurück. Meine Mutter hat immer so große Sorgen dann gemacht, auch bei uns von der Schule, wenn wir in die Schule gehen und zurückkommen. Schule hat mich dann von den allen Situationen, die ich dann in Damaskus erlebt habe, hat sie mich ein bisschen so wie Abstand gemacht, dass ich den gar nicht mehr erinnere, weil ich habe mich so nur auf Schule und Noten konzentriert und dann habe ich an das gar nicht gedacht. Also mit 14 habe ich geheiratet. Ich weiß es nicht, ob man so mit 14 sagen, es war meine Entscheidung. Also jetzt denke ich so, mit 14 kann man nicht so richtig entscheiden. Man ist dann eigentlich Kind. In dieser Zeit aber war meine Entscheidung, dass ich heirate. Es ist ja so ein bisschen komisch, ja, so mit 14 entscheiden, also selber entscheiden zu heiraten. Ja, und so zu sagen, in dieser Zeit, als mit 14 habe ich ihn schon so geliebt und wollte ich ihn heiraten. Aber wenn man so eigentlich schaut, ist dann, man ist dann nicht ganz erwachsen, um diese Entscheidung zu selber entscheiden halt. Aber ja, es ist einfach passiert. Und dann musste ich nach Irak gehen, weil er dort wohnt. Er hat halt auch mit Militär, die von Irak, halt von dieser kleinen Kurdistan, die im Irak gibt. Das ist, wo kurdische Militär sind, die Peshmerga heißen. Und dann hat eben Mohammed mit ihnen eben seit 4 Jahren mit ihnen dann auch, also ist er auch dorthin gegangen und hat eben gegen die ISE gekämpft. Das war eben die kurdische Militär von dieser Kurdistan und die kurdische Militär von eben Nordsyrien haben gegen ISE gekämpft. Als wir geheiratet haben, habe ich das irgendwie, ich war immer noch nicht in Sicherheit, obwohl ich in Sicherheit bin. Aber es kann das kann auch passieren, dass er war immer 10 Tage zu Hause und 10 Tage in der im Militär, wo sie kämpfen. Es war aber auch genau die gleiche Gefühl als in Damaskus. Beizusagen, es heißt, es kann auch sein, dass er nicht zurückkommt. Und das wollte ich eben nicht und er wollte das auch nicht. Und darum haben wir auch entschieden, dass wir von dort, dass wir nach Europa kommen. Und Leben war dort sowieso auch sehr, es war sehr schwierig. Die Häuser waren extrem teuer und vor allem, die haben extra für die Menschen, die aus Syrien kommen, haben sie extra teuer gemacht, weil die wussten, die müssen irgendwie bezahlen, die haben kein Haus. Da haben sie immer doppelt so teuer gemacht, wie eigentlich es ist. Und da, man kann es nicht, da muss ich da bezahlen. Ich meine, ich brauche ein Haus, wo ich dort braucht man ein Haus, kann ich nicht auf Straßen einfach bleiben. Sogar die Supermärkte haben immer so, wo in dieser Stadt, wo immer viele syrische Menschen waren, haben sogar die Supermärkte auch die Sachen mehr teuer gemacht. Und das war eben was noch am Ende des Monats waren, so wie immer ohne Geld. Es ist alles in einem Tag passiert. Ich und Mohammed, in diesem Thema haben wir wirklich nicht so richtig, richtig geplant. Er ist einfach in einem Tag nach Hause gekommen. Er war so um 9 Uhr am Morgen. Und da war ich auch, du bist erst jetzt in 2 Tagen gegangen, du musst eigentlich 10 Tage bleiben, oder? Und dann sage ich, ja, ich gehe nicht mehr, ich will nach Europa gehen. Das war so alles einfach in einem Tag haben wir gemacht und nächsten Tag haben wir Sachen verkauft und dritten Tag ist er auch gegangen. Also, aber wir haben so überlegt, dass er halt einfach zuerst geht und ich nachher. Und wir haben auch nicht genug Geld gehabt, um zusammenzugehen darum. Und das eben, diese 4 Monate waren eigentlich für mich sehr, sehr schrecklich und sehr schwierig. Und eben auch in diesen 4 Monaten war ich so traurig, dass wegen der Entscheidung zu heiraten. Und auch sehr wütend, weil ich dort geblieben und Mohammed ist gegangen. Und wieso bin ich jetzt hier wieder nochmal sozusagen von geheiratet, weil ich wollte einfach von diesen Situationen alles weggehen, von Syrien, von Malikia. Und dann bin ich jetzt doch, nach ich geheiratet habe, so 3 schöne Monate gehabt in Irak, jeden Tag draußen sein, jetzt komme ich wieder in die gleiche Gefängnis, mit ein anderes Leben. Da war ich eben wirklich, es war dann ganz schrecklich für mich, obwohl es war ruhig, es gab keine Bomben, ich habe nicht an Kinder geschaut, die dann jeden Tag sterben, aber es war trotzdem so wie ein Krieg in mir selber. Und eben dieser Abend, als es so gesagt, ich wollte einfach gehen. Ich wollte, es mir war wirklich egal, ob ich sterbe, ich wollte einfach weggehen und nicht mehr dort bleiben. Und meine Familie, die konnte nichts dagegen machen. Ich war dann eine geheiratete Frau, muss ich eben zu meinem Mann gehen. Die sind jetzt nicht verantwortlich, also die nehmen keine Verantwortung für mich, weil ich gehöre nicht mehr zu meiner Mutter und Vater. Ich gehöre jetzt zu meinem, weil ich war dann auch schwanger. Und ich habe dann auch selber eine Familie. Meine Mutter, ich meine, wir haben wirklich die ganze Nacht geweint. Es war auch sehr schwierig. Es war auch so wie die zweite Mal die Mutter verlassen und gehen. Erstmal ist nach Irak gegangen und jetzt nochmal, so wie nochmal zweimal die gleiche Weh bekommen. Und dieses Mal ist wirklich so, vielleicht sehe ich sie auch nie mehr, also weil ich jetzt nach Europa komme, ich weiß es nicht, wann ich zurückgehe oder kann ich zurück oder würde ich sie sehen oder vielleicht stirbt sie auch dort. Und das war eben auch noch schlimmer als die erste, weil man wusste, man hat das Gefühl, man sieht einander vielleicht nicht mehr. Also das war so der letzte Treff zwischen uns. Aber ich bin genau am Morgen, in diesem Tag, also am Morgen früh um 4 Uhr losgegangen. Ich habe sehr kleines, also ganz, ganz klein. Ich war dann sogar nicht 50 Kilo, also ich war dann so 45 und war im sechsten Monat. Ich habe so ganz kleinen Bauch gehabt und niemand hatte von der Gruppe gewusst, dass ich schwanger war. Eigentlich durfte ich auch nicht mit schwanger mitgehen. Also wenn die gewusst hätten, dass ich schwanger bin, die hätten mich nicht mitgenommen. Ich habe es nicht gesagt und man hat es auch nicht gesehen. Das war ein sehr langer Weg, bis ich hier in die Schweiz kam. Es war auch verschiedene Sachen, verschiedene Wege. Am Anfang bin ich einfach von Syrien nach Türkei in ein kleines Boot, ein anderes Mädchen. Wir waren zu zweit. Und ich kann nicht schwimmen, sie kann auch nicht schwimmen. Man sieht schon die andere Seite von Türkei. Aber ich habe gedacht, der Mann kommt mit uns, also der fährt auf die andere Seite und geht er dann zurück. Wir sind dann also in diese kleine Boot eingestiegen und hat uns einfach so mit Hand gestoßen. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst einfach so weiter ganz schön so fahren. Einfach probieren, dass niemand euch sieht. Und dann mussten wir am Anfang den laufen und es war so saukalt, es war im Winter. Also. Und dann haben wir einfach geschlafen am Wald. Der hat einfach der Mann gesagt, wir dürfen kein Feuer machen, damit niemand sieht, dass wir hier sind. Wir haben eben in Istanbul habe ich so Sackschlaf gekauft. Weißt du? Ja, Schlafsack, genau. Weil es war, die haben gesagt, man muss das kaufen, weil es eben wir schlafen dann im Wald und das im Winter ist es mega kalt. Da haben wir geschlafen bis morgen so früh, also irgendwie bis 5 Uhr, dann mussten wir wieder weiterlaufen. Und sind wir einen Tag einfach gelaufen durch dieses Wald, der Kanik, wo das war und wie. Ich habe mir so immer Mut gemacht und dann eben waren wir immer als Gruppe. Also wenn man jetzt denkt, es ist schon etwas, was schrecklich ist, aber in dem Moment, als wir zu 14 zusammen waren, wir haben wirklich die ganze Zeit zusammen gelacht, zusammen geredet, sogar manchmal zusammen gesungen. Wir waren auch alle kurdische Menschen, haben die gleiche, wir haben nicht Arabisch gesprochen, sondern nur Kurdisch. Und es war schön, aber in eine schreckliche Weg halt. Und als eben, gerade eben mit dieser Situation rutsche ich immer. Ich verstehe es immer nicht, wenn meine Situation die schwierig ist. Wir haben einfach geredet. Die Lastwagen ist einfach gekommen. Eigentlich abgemacht war das am Morgen, aber es ist am Mitternacht gekommen. Und dann hat der Mann gesagt, Lastwagen ist dort, ich muss einfach rennen. Und dann habe ich einfach die Rucksack genommen, was ich eben meine wichtigen Sachen drin habe. Kleider, Telefonnummer, außer meine Identität habe ich dann nicht drin gehabt. Ich hab meine Socken gemacht. Und als ich gerannt habe und da war eben ein großer Stein, da habe ich gar nicht gemerkt. Da habe ich eben bin ich auf den Boden gefallen und dann war der Sack dort. Und bin ich dann in den Lastwagen und habe ich meinen Rucksack eben verloren dort. Am Anfang war es noch okay. Erste Stunde, zweite Stunde, dritte Stunde. Aber die letzte, so die siebte Stunde, achte Stunde, ich habe gesagt, ich kann es nicht mehr. 10 Stunden und dann bin ich dann gerade auch ins Gefängnis gegangen. Polizei haben sie Licht unten gemacht und das Licht eben ist nach oben gegangen. Das heißt, es gibt so wie einen Raum. Dann haben wir gesagt, ja, alle runter. Sind wir einfach ins Gefängnis gegangen in Griechenland. Und es war nicht auch ein schönes Gefängnis, es war überhaupt nicht. Es war schrecklich, es war mega schmutzig, es war eklig eigentlich. Wir sind dann zu fünft in einem Gefängniszimmer gewesen und noch mit diesen kleinen Tieren, Mäusen oder so, wir haben zusammen geschlafen. Die Männer haben sie ein anderes Zimmer gemacht und die Frauen auch, aber sind zwei Männer bei uns geblieben, ich weiß nicht wieso. Und es gab WC und es gab keine Tür für WC, also es ist offen. Das heißt, wenn man in WC geht, alles sehen. Aber es waren Momente, die ich konnte ich, habe ich gesagt, es sich sehr müde jetzt war. Ich meine, ich habe dann fast einen Monat dann nicht gegessen. Im Wald 3 Tagen, dann eben und dann einen Tag in den Lastwagen und dann eben eine Woche im Gefängnis. Und dann die Zeit zwischen von Mazedonien bis Österreich habe ich auch fast ein paar Wochen, habe ich auch nur so ganz kleine Sachen gegessen. Ich habe dann nicht so richtig dann Energie gehabt am Ende. Ich habe mega schlimm ausgesehen, also ich war so dann 40 oder 39 geworden, war ich mega dünn, als ich gekommen hier ins Spital. Die haben gar nicht geglaubt, dass ich eben schwanger war. Glaube ich nicht gut für die Sonne ist, aber irgendwie war er auch stark, der hat auch mitgemacht. Aber Zeit, so Punkte gab, dass ich sage, nein, will ich doch nach Syrien, gab es nicht. Ich wollte eigentlich einfach schnell weitermachen, damit alles fertig wird, damit ich einfach jetzt endlich dort wäre. Ich glaube, ich war, als mich jetzt weiß, ich glaube, ich bin zu Badischer Bahnhof in der Schweiz gekommen. Das ist nicht die SBB. Also es war eigentlich am Nacht, nicht am Abend. Habe ich kein Handy, keine Nummer. Und Mohammed wusste gar nicht, dass ich wo bin. Weil letztes Mal, als ich ihm telefoniert habe, war es dann eben Griechenland. Und dann musste ich dann irgendwie jetzt alleine machen. Und da wusste ich auch nicht, meine Deutsch konnte ich auch damals nicht. Aber Englisch konnte ich dann eigentlich gut. Es gab so eine Frau, die ich sie gefragt habe. Das war so, die erste Mal war jemand so, keine Ahnung, sie hat einfach so reagiert, so wütend, dass ich, I don't know, just go. Also hat sie dann so gesagt. Dann habe ich so überlegt, ob sie irgendwie, weil ich dann Kopftuch habe, ob sie vielleicht eine schlechte Laune gehabt, ich weiß es nicht. Nach das alles und dann kommt noch das, obwohl es war nicht schlimm. Aber ich glaube, weil alles war für mir zu viel. Und dann gab es gar nicht Zeit, dass ich dann alles denke oder an alles so nachhole oder weine für das alles. Und als sie, die Frau, das gesagt hat, ich glaube, mein Körper oder mein Kopf hat erst dann gemerkt, dass ich selber mir es gar nicht gut geht. Dann habe ich so viel geweint von alles, was jetzt passiert ist. Und das war so wie ein kleines Grund, um weinen zu können. Also, da habe ich einfach so 2 Stunden Tram einfach geweint und der Tram einfach weitergefahren. Vielleicht ist er wieder zur Endstation und wieder zurück, weiß ich es nicht. Und dann am Ende dieser Tram habe ich nochmal jemand anderem gefragt. Und dann habe ich eben, da hat er mir gesagt, wie muss ich fahren. Und dann musste ich dann wieder auch aussteigen und dann wieder laufen. Und dann habe ich immer wieder Personen einfach gefragt. Nach den 3 Monaten diese Heim, die haben mir gesagt, die finden Mohammed nicht, weil ich habe eigentlich den Namen von ihm gesagt und die Stadt. Irgendwie, die haben ihn einfach nicht gefunden, also im System. Und da bin ich, die haben mich in eine Jugendheim geschickt, da war ich und ein anderes Mädchen zusammen. Wir haben so, auf der anderen Seite gab es auch eine andere Heim, aber für Familie. Und gab auch eine Familie, die aus Syrien waren. Einmal bin ich aus Syrien rausgegangen, die haben einfach mit mir geredet, einfach so kennengelernt. Da haben sie gewusst, dass ich aus Syrien bin und sind auch, die waren auch Kurden und ich auch. Und die haben einfach gefragt, dann haben sie gesagt, ja, wo ist der Vater für das Kind? Und dann haben sie gesagt, ja, ist hier in der Schweiz, aber eben wussten wir nicht genau wo. Aber dann hat er eben gesagt, ich habe auch einen Freund, der Mohammed heißt. Also wenn man Mohammed sagt, es gibt dann 1000 Menschen, die bei uns Mohammed heißen. Dann ist er gesagt, ja, ich habe ein paar Freunde, die Mohammed heißen. Und dann hat er gesagt, wie sieht er aus und so. Dann habe ich ja so ein bisschen Mohammed beschrieben, wie er aussieht. Mit dem grünen Augen, weil Mohammed hat grüne Augen. Und das war nur so, was noch ausfällt. Und er hat auch Bilder von ihm gehabt und hat mir eben Bilder von ihm gezeigt. Da war eben Mohammed, also da war er mein Mann eigentlich. Also war er mein Mann. Ich war einfach so überrascht, weißt du. Ich war dann in diesem Moment eigentlich seit so 6 Monate in der Schweiz. Er hat auch gewusst, wo er lebt und alles. Hat mir einfach die Nummer gegeben und ich habe mit ihm geredet in diesem Tag. Und bis zu diesem Punkt und diesem Tag, ich habe nicht mit meiner Familie geredet und nicht mit Mohammed. Das heißt, niemand wusste, wo ich war oder was ist mit mir passiert. Die wussten nicht, ob ich jetzt gestorben bin und nicht, ob ich jetzt irgendwie in Schweiz bin oder nicht. Als ich gesprochen war, war ich in Türkei und das war die letzte Mal. Fast 6 Monate und erst dann war die erste Mal, dass ich rede. Ich war sehr froh, dass ich jetzt doch, also Mohammed lebt in der Schweiz. Dass ich, ja, ich habe das gesagt, er lebt hier, ich weiß das. Es ist irgendwie, manchmal denke ich, das kann gar nicht sein, wenn man jetzt so erzählt. Aber ist es wirklich so passiert? Ich war dann so überrascht. Bin ich nicht im Schlafen oder irgendwie am Traum? Ich habe gemerkt, es ist wirklich die Wahrheit. Also ich bin nicht im Traum. Es ist wirklich alles. Ich bin in der Schweiz, ich bin mit dem Mann und alles war doch nicht Traum. Von diesem Heim bin ich dann zu einer Schweizer Familie gegangen. Und da bin ich dann nur erste Tag war ich dort und die zweite Tag musste ich dann ins Spital gehen, weil es dann, also eigentlich war es ein 2 Wochen früh gekommen auf die Welt, aber es war kein Problem, also es war okay. An einem Tag bin ich so wie habe ich so verschiedene, ich bin dann so, es gibt unterschiedliche Causa. Morgen, ja, es ist so unterschiedlich. Am Morgen bin ich da Schülerin, komme ich nach Hause, bin ich Hausfrau, da muss ich noch irgendwie kochen, putzen, waschen, alles. Und dann kommt noch mein Sohn, dann bin ich Mutter und dann am Abend muss ich dann wieder weiter lernen. Also die Pause für Schulin zu sein, dann ist es eine Hausfrau. Und Pause von einer Hausfrau sein, dann ist es Mutter. Und eine Pause von Mutter zu sein, dann ist es Lernen. Also das heißt, eigentlich Pause für mich selber habe ich es nicht. Nur etwas für mich selber. Ich gehe schwimmen. Also ich gehe in Schwimmkurs immer jeden Montag. Und ich gehe auch Volleyball spielen. Ich habe es nicht gewusst, dass ich Volleyball spielen gern habe. Ich habe erst hier so wie entdeckt, dass ich Volleyball gern habe. Und schwimmen wollte ich schon immer so können. Und jetzt gehe ich schwimmen lernen. Ich rede eigentlich überhaupt nicht über mein Leben mit meiner Freundin. Ich finde, die sind noch zu jung, um das irgendwie auch sogar so ein Vorbild zu machen, weil die haben ein ganz anderes Leben. Und wenn ich sogar nur ganz etwas Kleines sage, die sind so, aha, sie sind mega überrascht. Und ich glaube, es wird weh machen, wenn ich das alles so gleich für einmal sage. Eigentlich eine Schule reden wir immer wirklich so über Schulsachen, Schulthemen. Jetzt bin ich seit ungefähr vier Jahren in der Schweiz. Ich bin jetzt aufgewohnt, wie die Menschen hier sind jetzt, oder? Die haben ganz normale Leben gehabt, normale Kindheit, Schule gehen, die größte Probleme, Handy verloren oder kein Internet haben. Diese blöde Sachen, das ist die größte Sorge. Mehr kann es nicht, weil die Mutter und Vater sind da für alles und die Sorge für ihnen, ja, jetzt ich muss noch eine andere Hose kaufen oder ein anderes T-Shirt. Das ist eigentlich, was normal ist. Aber bei mir war das irgendwie, ist das eine Sorge? Aber das ist eigentlich schon eine Sorge, wenn man ein ganz Sicherheit, ein normales Leben gehabt bis diese Alte. Ich meine, das ist natürlich eine Sorge für ihnen. Mein Ziel ist es, Lehrerin zu werden. Ich muss jetzt in diesem Jahr halt den Durchschnitt schaffen für Pädagogik, damit ich eben jetzt die nächsten 2 Jahre, FMS geht dann 4 Jahre, und man muss die erste Jahr die Durchschnitt schaffen für die Richtung. Und dann, wenn ich jetzt eben die Durchschnitt nicht schaffe, dann bin ich nicht in Pädagogik rein und dann kann ich eben nicht Primarlehrerin machen. Aber bis jetzt habe ich die Noten, also habe ich die Punkte und habe ich den Durchschnitt. Und in Syrien habe ich eigentlich immer schlimme Erfahrungen mit Lehrpersonen gehabt. Und schon in diesem Moment habe ich immer gesagt, wieso können die Lehrpersonen mich nicht verstehen oder wieso? Oder halt, die waren, obwohl ich war sehr gute Schülerin, aber die haben immer so, weil ich Kurdin war, die haben immer so wie mich in Ausnahme gehabt. Ich war so wie anders, weil ich durfte auch nicht alles machen. Ich habe kein Passwort auch gehabt und ich durfte auch nicht alle Berufe machen. Und ich wollte schon seit dem Moment immer so Lehrerin werden, damit ich zeigen, man kann auch ein gutes Lehrperson sein und die Schüler auch lieb zu sprechen und die verstehen und nicht nur so immer Angst von Lehrpersonen haben. Alles, was schlimm, was schrecklich ist, verstecken, die perfekte Person zeigen. Ich wollte so eine Lehrperson sein, wenn der Schüler zu mir kommt, muss nicht nur die perfekte Seite, die gute Seite zeigen, sondern auch die schlechte Seite zeigen und mir vertrauen und das zu sagen.
Das war «Nachbeben», ein Podcast darüber, wie Krisen das Alltägliche in Frage stellen, einem wachrütteln und den Lauf vom Leben prägen. Ein Projekt von Cedric Eichkorn, Simon Jäcki und mir, der Rea Hoppler, mit Sound von Luca Glausen. Wir danken herzlich allen Erzähler und Erzählerinnen, die ihre Geschichte mit uns teilen. Wenn ihr es spannend gefunden habt zum Zuhören, dann dürft «Nachbeben» gerne an Freunde oder interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen weiterempfehlen. Unter nachbeben.ch, podcastlab.ch und den gängigen Musikkanälen können ihr die Folgen hören und auch mitbekommen, wenn eine neue Geschichte erzählt wird. Danke vielmals fürs Zuhören und bis bald!